Schreiben ist ein Krampf. Das ist etwas Einsames. Darum habe ich es auch so rausgezögert. Und jetzt tue ich nur noch ernten. Also ich komme so viel Wertschätzung und so viele schöne Gedanken und Gefühle mit über. Ich komme manchmal vor, als sage ich jetzt nur noch ernten für das, was ich vorher eher halt auch gelitten habe.
Mein Name ist Stefan Riblon. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Hallo und herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast». Wir sind wieder bei einer Update-Folge. Update-Folge haben wir ja installiert, haben wir für uns eröffnet, um zu fragen, wie geht es eigentlich? Und jetzt frage ich heute, wie geht es eigentlich dir, Alex Oberholzer?
Ja, hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Es geht mir sehr gut. Ich muss sagen, es geht mir gut. Ich bin glücklich, ich bin pensioniert und geniesse die Freiheiten und habe das grosse Glück, dass ich den Übergang sehr harmonisch und selbstbestimmt habe gestalten
können. Du bist bei mir zu Gast gewesen, am 10. Dezember 2020. Also fast vor 5 Jahren, mitten in der Corona-Zeit. Das war eigentlich auch der Grund, wieso wir auch noch dazu mal den Podcast-Kontrast überhaupt gemacht haben. Weil du bist bei uns ein ganz lieber, ganz treuer und ganz wichtiger Gast beim Kulturzyklus. Du hast alle unsere Filmübung begleitet, du hast immer wieder auch da drinnen in uns gesupportet. Und wir haben dich dann nachher eingeladen, den Podcast, um mich zu fragen, wie gehst du mit dieser Situation in Corona um? Also du siehst, vor 5 Jahren bist du von uns gewesen. Und in dieser Zeit.
Da bin ich da schon halb pensioniert gewesen.
Ganz genau.
Ich hatte immer 2 Stellen gehabt. Eine 50%-Stelle vom Studium an bis nach der Pensionierung und eine 50%-Stelle nebendran, entweder zuerst als Lehrer, nachher im Fernsehen und am Schluss dann beim Bund. Und beim Bund in der Kommunikation habe ich mich pensionieren lassen, 2 Jahre vor dem letzten Podcast. Und im Radio habe ich damals noch geschafft.
Ganz genau. Und du bist ja zu uns gekommen oder wir sind mit dir in Kontakt gekommen, mit deiner Rolle, mit deiner Funktion, mit deiner Expertise als Filmjournalist.
Genau.
Oder? Das ist, so haben wir uns kennengelernt, so bist du in den Kulturzyklus hineingekommen, so hat sich unsere Beziehung und auch die Freundschaft über das weitergegeben. Und jetzt ist natürlich wahnsinnig viel passiert, auch in diesen 5 Jahren. In diesen 5 Jahren hast du dich definitiv pensionieren lassen, aus all diesen Ämtern, die du drin gehabt hast. Und du hast ein Buch geschrieben.
Jawohl, es hat sich also tatsächlich in den letzten 5 Jahren viel ereignet. Also das Wichtigste ist natürlich das Buch und ganz wichtig ist auch, ich habe dann ein Jahr, 1,5 Jahre nach dem Podcast die 50%-Stelle im Radio auch aufgegeben. Nicht ganz freiwillig, weil dort hat sich halt meine, ja, ich kann nicht sagen Gesundheit verschlechtert, ich bin ja immer noch gesund, aber meine Behinderung hat sich stärker ausgewirkt. Ich habe ja früher noch zum Teil können laufen mit Stöcken. Und das ist dann nicht mehr gegangen, weil die restliche Muskulatur, die ich halt immer sehr, sehr beansprucht habe durch Stöcklaufen, die hat dann irgendwann gesagt, so, unsere Belastung ist jetzt zu gross, wir machen da nicht mehr mit. Und durch das bin ich jetzt immer im Rollstuhl. Und dann musste ich die Radiotätigkeit aufgeben. Und das ist schon ein Einschnitt gewesen. Dann habe ich von 100% bin ich vorher auf 50%, dann von diesen 50% nicht ganz auf null, weil etwas habe ich immer behalten, wo nur mit Film zu tun hat. Ich bin immer noch einmal im Monat bin ich in einem Zürcher Theater und stelle 2 Filme vor. Das ist die sogenannte Bernhard-Matinee. Und dort, wo das gegründet worden ist, vor 10 Jahren jetzt, hat man damals gefragt, ob ich dort mitmachen will. Ich habe das Gleiche, was ich jetzt im Theater mache, habe ich früher im Fernsehen gemacht. Und das war die Lieblingssendung vom damaligen Medienminister, Bundesrat Moritz Leuenberger, und er hat die Matinee moderiert und hat dann wollen, dass ich dort reinkomme.
Wir kommen sicher noch, weißt, auf das, was dich ja auch ein Stück weit ausgemacht hat, Film und beschäftigen mit Film. Ich würde noch gerne etwas fragen, du hast vorhin gesagt, ja, mit dem Alter hat auch die Behinderung stärker wirksam oder ist stärker wirksam geworden. Also, dass du nicht mehr so agil, nicht mehr so mobil sein. Darf ich mal fragen, erlebst du die Dualität Alter und Behinderung viel, viel stärker, auch in deinem Alltag, in den Begegnungen, in der Bewältigung? Oder sagst du, nein, das gehört halt einfach zu mir. Also Behinderung war immer so bei mir gewesen und Alter und der Altersprozess nehme ich einfach so mit. Oder erlebst du so die duale Belastung oder Herausforderung?
Also es ist natürlich sehr einschneidend, die Einschränkungen einfach immer mehr zunehmend. Ich werde immer unselbstständiger. Ich habe immer selbstständig leben. Gut, lange bin ich ja innerhalb von einer Beziehung gewesen, habe Familie gehabt und dort hat man die Ämter gut können so aufgeben, dass ich einfach gemacht habe, was ich kann und den Rest, was ich nicht kann, haben Kind oder meine damalige Frau gemacht. Und jetzt lebe ich wieder allein und kann vieles einfach nicht mehr machen. Und die ersten Jahre, wo ich allein gelebt habe, ist das kein Problem gewesen. Ich konnte trotz der Behinderung irgendwie können. Und die Sachen, die halt nicht gehen, ich kann nicht kochen, dann koche ich halt nicht. Man kann sich auch ernähren, ohne dass man kocht. Das ist immer gegangen. Aber jetzt bin ich unselbstständiger geworden. Also ich habe zum Beispiel nach einem dreimonatigen Spitalaufenthalt, wo dann eben rausgekommen ist, dass die Behinderung so zunimmt, dass ich mein Leben muss verändern muss, dass ich meinen Alltag nicht mehr 100% allein gestalten kann, habe ich müssen akzeptieren, dass ich ab jetzt, ab dem Moment, wo ich heimkomme vom Spital, Spitex brauche. Mhm. Also ich habe jetzt jeden zweiten Tag 3-4 Stunden Spitex bei mir daheim. Das habe ich mir vorher nicht vorstellen können.
Kannst du denn, oder ist für dich eine Option allenfalls eine Assistenz? Oder Assistenzgeber? Oder ist es wirklich das, was Spitex macht, also eher die Pflege, die Haushaltshilfe?
Bei mir muss ich nicht Haushaltshilpe machen, sondern wirklich Pflege in dem Sinn, weil ich nicht mehr allein kriechen kann, weil ich eben durch das meine Sachen überbelaste. Und ich bin immer jeden Morgen vom Bett in die Dusche gekrochen, habe geduscht und bin zurück ins Bett gekrochen. Und mit dem Rollstuhl geht das auch nicht, weil dann wird der ganze Rollstuhl nass und dann ist die ganze Wohnung nass. Also ich habe es gelöst mit Krüchen. Das löst ja jeder selber irgendwie auf seine Art. Und jetzt muss mich einfach die Spitex, dass ich mich nicht abstütze und wieder die Entzündung entstehen, muss mich einfach die Spitex quasi in die Dusche schleifen. Sie schleift mich vom Bett in die Dusche, dann dusche ich selber und dann schleift sie mich wieder von der Dusche ins Bett. Das ist ihre Aufgabe.
Alex, weißt du, es ist unglaublich, wenn man das zulässt, oder? Und ich habe ja schon auch andere Gespräche mit Menschen, die auf diese Unterstützung angewiesen sind. Und was sie manchmal erzählen, oder? Dass sie, weil sie niemanden haben, zum Beispiel im Rollstuhl schlafen, weil es einfach anders nicht gegangen ist, weil sie niemand mehr haben, um den Transport oder den Transfer machen vom Rollstuhl ins Bett. Da ist ja völlig verrückt. Darf ich mal ganz, ganz persönlich fragen, fühlst du dich manchmal nicht einfach auch schambehaftet, hilflos, ohnmächtig?
Nein, dort bin ich wahrscheinlich einfach gesegnet mit einem guten Gen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich denke manchmal, es hat damit zu tun, dass ich ja in einem Kinderspital aufgewachsen bin. Oder? Also ich mag mich nicht erinnern, dass ich noch mehr anders war als Kind, als im Kinderspital, weil ich mit 1 dort angekommen bin und erst mit 13 dann in die Welt rausgeplumpst bin oder geworfen worden bin. Und durch das ist das für mich so eine Abhängigkeit von Pflege oder weiss ich was für Personal, das sind ja nicht meine Pflegerinnen gewesen, das sind alles meine Mütter gewesen oder als Kind. Durch das ist das für mich wirklich kein Thema und ich komme mir nie wegen dieser Hilflosigkeit schlecht vor. Die Hilflosigkeit regt mich nur dann auf, wenn ich etwas nicht machen kann. Eben, dass ich jetzt nicht schnell allein kann posten kann, wenn mir ein Shampoo fehlt. Das regt mich auf, oder? Oder dass ich einfach immer Hilfe organisieren muss, sobald ich außerhalb vom Haus bin. Ich kann zwar bis ins Auto, das ist alles geregelt, dann kann ich mit dem Auto an ein Ziel, aber am Ziel brauche ich jemanden, der mich abholt, der mich zum Auto, wo meinen Rollstuhl zum Auto ausnimmt und ich, dann kann ich wieder allein in den Rollstuhl steigen, wenn man ihn neben mich anstellt. Aber ich brauche viel so kleine Hilfeleistungen. Ich habe natürlich ein Assistenzbudget, das brauche ich auch, oder? Aber es ist für mich relativ schwierig, die Assistenzen zu organisieren, weil ich brauche sie immer sehr punktuell. Ich kann nicht sagen, immer am Dienstag von 2 bis 6. Das geht bei mir nicht, bei meinem Leben, wie ich sie so habe. Mhm. Ganz wichtig natürlich ist, ich kann immer noch die 1-2 Schritte kann ich laufen, die es braucht, damit ich eben nicht im Rollstuhl schlafen muss. Also ich komme bis jetzt immer noch vom Rollstuhl ins Bett, vom Rollstuhl aufs WC. Und das ist ja sehr entscheidend.
Ja, ja, das hat ja dann auch mit Intimität zu tun, oder? Wo dann ja, auch ein sehr schützenswerten und auch ein sehr schützenswichtiger Bereich ist. Du hast vorhin erwähnt, ich bin eigentlich aufgewachsen im Kinderspital. Also ich bin immer so in einem medizinischen Pflegebereich gewesen, professionell, behütet. Und über das hast ja du dein Buch geschrieben. Oder so, im Paradies der weißen Häubchen.
Genau, das ist der entscheidende Entwicklungsschritt, der sich ergeben hat seit dem letzten Podcast. Oder? Weil ich habe schon lange immer die Idee gehabt, so ein Buch zu schreiben, weil das doch eine sehr spezielle Situation ist, wenn man die ersten 13 Jahre vom Leben im Spital verbringt. Und immer, wenn die Leute mich gefragt haben, man hat mir ja gesehen, dass ich behindert bin. Ich bin im Rollstuhl, bin missbildet und weiß ich was alles. Man hat gesehen, ich bin behindert. Und trotzdem habe ich ja im ersten Arbeitsmarkt, also immer in den Medien geschafft. Und die meisten Leute, weil sie ja im Radio waren oder wenn ich im Fernsehen geschafft habe, haben man nur das Gesicht gesehen, also haben man nichts gesehen von der Behinderung. Die sind dann verschrocken, wenn sie mich in der Realität getroffen haben. Jesus, was ist mit dir passiert? Oder andere sagen, oh, gell, sie wissen, sie haben einen Doppelgänger. Weil sie einfach das Bild nicht in Übereinstimmung bringen können, dass der, den sie jeden Tag im Radio hören oder im Fernsehen sehen, dass der im Rollstuhl ist. Oder missbildet ist, das bringen die Leute, viel bringen das nicht in Übereinklang. Oder? Mhm. Und dann fragen sie mich immer, wie hast denn du den Schritt geschafft in die Welt raus? Man liest doch immer, dass jemand, der 3 Monate weg ist von der Familie, nachher irgendwie ein halbes Leben lang in Psychoanalyse muss. Und dann habe ich immer gesagt, es liegt am Personal. Und habe eine Geschichte erzählt, warum das Personal so wichtig ist für mich. Und dann haben die Leute immer gesagt, über das musst du ein Buch schreiben. Das ist so spannend. Und später hat es dann auch so Lizenziatsarbeiten, Dissertationen gegeben. Einfach über die Entwicklung, wie ich es geschafft habe, von der Spitalwelt in die Normalwelt zu gehen. Weil das offenbar für viele Leute ein riesiges Problem ist.
Ja, aber das Buch hat ja einen riesigen Erfolg gehabt. Oder? Wirklich ein
ja,
Erfolg, wo du auch selber Erfolg, gesagt hast, ja. Hätte ich nie gedacht, mag mich erinnern, wo du bei uns gewesen bist, für die Lesung. Haben wir keine Bücher mehr bekommen? Die sind ausverkauft gewesen.
Ja, genau. Ich habe ja dann bei euch ganz am Anfang, als das Buch rausgekommen ist, habe ich bei euch eine Lesung gehalten. Das war wahnsinnig schön gewesen. Das stimmt, es kommt jetzt die 4. Auflage vom Buch und das ist super. Ich habe immer noch, obwohl das Buch jetzt seit knapp 2 Jahren auf dem Markt ist, habe ich immer noch Lesungen. Ich habe immer noch Lesungen. Und was ganz schön ist, die Schulen haben mich jetzt entdeckt. Und ich habe mich immer gefragt, warum habe ich an Schulen so viel Erfolg? Weißt du, Oberstufe, Berufsschule, Gymnasien. Warum tun die Lehrer, wo ich einmal dort eine Lesung hatte, mir sofort wieder zurückmelden, ob ich wiederkomme? Und jetzt geht mir ein Licht auf. Es ist mir dann ein Licht aufgegangen. Das, was ich durch müssen machen, von dem Sondersetting Spital in die Welt raus. Das ist ja ein Hauptteil, den ich rausschaffe bei diesen Lesungen an den Schulen. Oder? Die Schwierigkeiten plötzlich auf so eine Welt treffen, wo man nicht weiss, gehöre ich da rein, wie mache ich das, wer bin ich und so. Das ist das Thema, das die Schüler alle auch haben. Oder?
Ja.
Die merken, sie werden langsam erwachsen, sie sind unsicher, sie wissen nicht, wie sie sich verhalten. Und durch das verwachen eben auch Schüler und Schülerinnen, die vorher sehr desinteressiert da hocken, weil sie wissen, ja, jetzt müssen sie eine Stunde einfach zulassen oder
ja.
Können ein bisschen schlöffeln. Oder?
Ja, genau.
Die verwachen während dieser Stunde und stellen die Fragen. Am Schluss kommen sie zu mir und fragen, kann man das Buch kaufen? Und das gibt natürlich für die Lehrer einen wahnsinnigen Moment. Oder?
Ja.
Und da fragen sie natürlich auch, ob ich wiederkomme.
Ja.
Das ist sicher ein Teil von dem Geheimnis, warum ich an Schule im Moment sehr gut ankomme.
Darf ich nochmal nachfragen, jetzt, wo du bei uns gewesen bist im 2020, ist das Buch noch nicht auf? Ist vielleicht in deinem Kopf gewesen, hat es vielleicht erste Strukturen angenommen oder erste Formen angenommen. Jetzt ist das Buch seit 2 Jahren im Verkauf. Ich habe dich gefragt, wo du bei uns bei der Lesung gewesen bist, ob das Schreiben eine Katharsis war, ob Schreiben etwas mit dem Alex verändert hat. Jetzt frage ich dich, haben die Lesungen, die Auseinandersetzung auch mit Lesenden, oder, die deine Geschichte gelesen haben und dich da ihnen auch ein Stück weit gespiegelt haben oder Fragen gestellt haben, hat sich da etwas in der Person, Alex Oberholzer, nochmal etwas verändert? Sind neue Welten aufgegangen, sind neue Zugänge entstanden? Das eine ist das Schreiben vom Buch und das andere ist aber die Auseinandersetzung mit denen, die das Buch lesen.
Es sind fast wie 2 Seiten der Medaille. Das Schreiben ist ein Krampf. Das ist etwas Einsames. Und darum habe ich es auch so lange nicht gemacht. Ich habe mich natürlich gescheucht davor. Obwohl ich ja vorher mein ganzes Leben mit Schreiben verdient habe. Mit Schreiben und Lesen, oder? Mit Schreiben und Reden habe ich ja verdient als Redakteur bei Radio und Fernsehen. finde ich Schreiben immer noch ein Krampf. Und als ich das Buch geschrieben habe, das war ein Krampf gewesen. Darum habe ich es auch so rausgezögert. Und jetzt tue ich nur noch ernten. Oder? Also es ist wahnsinnig schön, was ich durch die Lesungen und durch die Beziehungen, die es nachher gibt, weil die Leute mir schreiben, weil sie ja dann meinen Namen wissen und mich über die Internetseite können erreichen können, können sie mir Mail schreiben. Also ich komme so viel Wertschätzung und so viel einfach schöne Gedanken und Gefühle mit über. Das ist einfach, ich komme manchmal vor, als sage ich jetzt nur noch Ernte für das, was ich vorher eher halt auch gelitten habe. Ich meine, als Mensch mit einer Behinderung, der sich in die Gesellschaft integrieren muss, tut man sehr viel leiden. Und das kommt ja auch vor im Buch. Ja. Und viele Menschen erkennen sich wieder und schreiben mir das. Und das gibt so viel reichhaltige Momente. Jetzt mal rein eben menschlich, psychisch, seelisch. Aber es gibt auch ganz Konkretes. Also, irgendwann an einer Lesung habe ich das Kapitel vorgelesen. Das war nicht an einer Schule, sondern irgendwo von einem Business-Club. Habe ich das Kapitel vorgelesen über Provence. Und dann sagt einer, er hebe es aus in der Provence. Und wenn ich je in Provence will, ein Telefon und ich könnte das Haus benutzen. Und jetzt gehe ich dann dort hin. Es ist Wahnsinn. Ich kann nur allen empfehlen, schreiben das Buch.
Ja, gut. Jetzt kommst du gerade mit dem schreibenden Buch. Ich habe ja dir gesagt, in der Lesung, wo wir dann nachher im Anschluss an der Lesung noch das Podiumsgespräch hatten, habe ich mir so gefragt, gibt es einen Nachfolger? Gibt es eine Fortsetzung? Weil die Geschichte ist ja nicht einfach fertig, oder? Es will ja noch, oder hat es spannend gemacht und. Was gibt es noch für Geschichten?
Es gibt noch ganz viel. Es gibt noch ganz viel und vor allem ist sie darum nicht fertig, weil am Schluss vom Buch bin ich ja dann, entdecke ich, wer ich wirklich bin. Und ich weiss, was ich will. Dank den Leuten, die ich kennenlernen konnte in dieser schwierigen Zeit vom Übergang vom Spital in die Welt. Und dann habe ich ja dann das Studium angefangen und alles. Und dann lerne ich dann immer mehr Leute kennen. Und ja, und es hört eigentlich dort auf, wo ich langsam weiss, wer ich bin. Und die Frage, die du damals gestellt hast, als Erste, ja, natürlich, als Trendsetter, wie immer. Die Frage kommt heute praktisch in jeder Lesung. Immer. Wann kommt die Fortsetzung? Was gibt's?
Und die Antwort?
Jawohl, die habe ich bei dir noch nicht gewusst. Heute weiss ich sie. Die Antwort ist immer die gleiche. Es gibt sicher keine Fortsetzung, aber ich weiss schon den Titel.
Es ist genau die Antwort, die ich erwartet habe. Sie sagt alles und eben trotzdem nichts.
Jetzt musst du eben fragen, wie ist denn der Titel?
Ja, wie ist der Titel, Alex?
Ehebruch in Südfrankreich.
Okay. Meine Einladung zu der Lesung hast du schon.
Eben, alle Leute kommen dann und sagen, kann man es schon vorbestellen. Ja, okay. Ist doch ein guter Teaser, oder?
Absolut, absolut. Aber man merkt, oder? Also, du kommst vom Film, oder? Das ist so ein Cliffhanger.
Ja, klar.
Das ist genau so ein Cliffhanger, wo man nicht weiss, kommt, wer kommt, wen kommt und in welcher Form kommt es.
Und darf ich noch etwas anfügen? Weil du hast die Lesung angesprochen bei euch. Und die ist mir darum, es war eine von den ersten, in wahnsinnig näher und guter Erinnerung, weil dort sind drei Sachen passiert, die sehr intensiv waren. Wo die Lesung angekündigt worden ist, hat sich jemand gemeldet bei mir, eine junge Frau, und die hat gesagt, sie würde sehr gerne mich vor der Lesung treffen, und zwar mit ihrem Vater. Weil ihr Vater sei der Bruder von einem, der mit mir damals im Kinderspital war, aber als Kind schon, gerade nachdem er von Affolter heimgekommen ist, gestorben ist. Und damit er die Erinnerung an seinen Bruder wieder auffrischen könnte, würde er gerne mit mir einen Kaffee trinken vor der Lesung. Das haben wir gemacht, und das war sehr ein berührender Moment gewesen. Dann hat es einen zweiten sehr berührenden Moment nach der Lesung gegeben, wo die Leute kommen, signieren, das Buch kaufen, ich signieren. Dann kommt eine alte Frau, macht ihr ein Täschchen auf und sagt, sie sei meine Kindergärtnerin gewesen im Kinderspital. Nimmt aus dem Täschchen ein Fotoalbum und dann sehe ich mich als Kind, wo eine Äpfelwehe bestückt im Kindergarten. Das war wahnsinnig, oder? Und in dieser seelisch so aufgeweichten Stimmung kommt nachher auch wieder eine ältere Frau und sagt, wo sie das Buch gelesen hat, hat sie es bei einem Kapitel verrissen. Und zwar in dem Kapitel, wo ich schreibe, was wir am meisten vermisst haben als Kind im Spital, ist Zärtlichkeit. Oder? Wir sind nicht in die Arme genommen worden, weil wir nicht wollten, dass wir uns von unseren Eltern entfremdet. Dabei haben unsere Eltern uns ja nicht besuchen, also wir haben die gar nicht gekannt. Es ist ein völliger Witz, oder die damals sehr widersprüchliche Pädagogik.
Ja.
Und kommt also die Frau, die ältere Frau auf mich zu und sagt, sie sei frisch von der Schwesterschule ins Kinderspital Affoltern gekommen, damals, wo ich da war. Und habe uns Kind, weil sie gewusst hat, wie wichtig das für uns ist, wollen umarmen und in, also in den Arm nehmen. Oder? Und dann haben ihre die älteren Schwestern gesagt, bei uns macht man das nicht so. Und wo sie mir das erzählt hat, in einer Lesung, da, habe ich gerade für irgendwie 20 Sekunden müssen signieren, unterbrechen. Es hat mich auch gerade übertölpelt.
Ja.
Das sind so starke Momente, die nach dem Buch dann erscheinen.
Absolut nachvollziehbar. Also auch, weißt, wirklich berührend, wenn du das hörst. Und freut natürlich, wenn so ein Buch wieder Beziehungen ermöglicht, wo sonst nie möglich gewesen wären.
Ja.
Ja,
und vor allem, was ja auch nicht möglich war, gell? Das ist auch ein grosser Nebeneffekt, den ich gar nicht dran gedacht hätte. Es gibt ja im Laufe eines Lebens, gibt es wahrscheinlich nicht nur bei Menschen mit einer Behinderung, die im Spital aufwachsen, den Moment, wo du mit gewissen Leuten noch mal Kontakt haben und über etwas reden willst. Mit den Eltern kannst du das im Normalfall immer, aber wir haben jetzt halt die Eltern nicht gehabt. Da hat es ein paar Schwestern oder eine Ergotherapeutin gegeben, denen hätte ich gerne dankt dafür, weil ich weiss, die sind verantwortlich dafür, dass ich nachher so gut zurechtgefunden habe in der Welt. Oder? Und denen habe ich mir Danke sagen. Und dann habe ich das Spital gefragt, können Sie mir die Adressen geben von denen? Ich habe ja nur die Vornamen gewusst oder nur den Nachnamen, wo es noch unverheiratet waren. Und habe also niemanden ausfindig machen können. Und dann hat das Spital mir gesagt, nein, wegen dem Datenschutz dürfen Sie mir das nicht. Dann ist das Buch rausgekommen. Und plötzlich komme ich mehr über. Und ausser von jemandem von den Leuten, die ich danken sagen, haben sich alle gemeldet.
Wunderbar.
Das ist unglaublich.
Ja, wunderbar. Darf ich noch etwas fragen, jetzt, wo du gerade so, so auch explizit ja, Kinderspital erwähnst? Aktuell sind ja in den Medien Kinderspital Zürich oder so. Die Kinderspitäler sind in der Ausrichtung, in der Sitzung, in der Finanzierung unglaublich stark. Jetzt hast du ein Kinderspital von innen erfahren, zwar schon vor Jahren, aber du hast ja eine Erfahrungswelt mit dir oder in dir. Was muss ein Kinderspital können zur Verfügung stellen, dass solche Verwerfungen und solche Schieflagen und solche Verletzungen, wie es dir passiert ist, nicht wieder passiert? Oder? Das eigentlich ist ja der medizinisch-forschungslogische Bereich, aber es braucht ja scheinbar noch mehr.
Gut, es hat sich natürlich in selber Zeit wahnsinnig viel verändert. Und weil ich ja das auch mitverfolge, weil ich ja mit meinem Kinderspital Affoltern, normal bis heute heisst das Kinderreha Schweiz, immer noch stark verbunden bin und jetzt auch über das Buch mit dem Mutterhaus, mit dem Kinderspital Zürich. Durch das habe ich ja die Veränderungen mitverfolgt und habe darum ja auch den heutigen Chefarzt von der Kinderreha Schweiz beten, ein Nachwort zu schreiben zu dem Buch. Und das hat mich dann selber auch wahnsinnig verblüfft, dass nicht nur das, was man ja selber eigentlich mitbekommt, auch von außen und von innen erst recht, dass sich, was Pädagogik anbelangt, was Erziehung anbelangt, was Orthopädie anbelangt, dass sich da sehr vieles verändert. Oder? Aber was mich so erstaunt, ist, dass sich eben auch Medizinisches wahnsinnig stark verändert. Also die Sachen, die man mit uns hat versucht zu verwirklichen, das probiert man heute schon gar nicht mehr. Also die ganzen körperlichen Qualen, die wir als Kind hatten, die wendet man heute an den Kind nicht mehr an. Das oberste Prinzip ist nicht mehr wie damals der aufrechte Gang. Oder? Also bei uns hat es immer geheißen, der Mensch unterscheidet sich vom Tier durch den aufrechten Gang. Und wir sind alle nur rumgekrochen. Wir haben nicht können laufen. Also die wenigsten. Und trotzdem hat man halt mit Schienen, mit Gehapparaten, mit Korsetts, mit Krücken, mit allem Möglichen an Metall und hartem Leder versucht, uns aufzurichten. Und also ich würde sagen, es ist 100% in sehr vielem ganz viel verändert worden.
Mhm.
Aber was offenbar immer noch nicht anders ist, das merke ich jetzt, wenn ich mit Spitälern in Kontakt bin, weil auch in Spitälern mache ich Lesungen, man darf Kind immer noch nicht in die Arme nehmen. Wobei das heute ein weniger grosses Problem ist, weil heute sind ja die Eltern involviert im Spital. Die sind dabei und dann können ja die das machen. aber früher sind die eben nicht dabei gewesen.
Mhm. Ich einfach nur so den Spannungsbogen schliessen. Ich habe mir immer wieder überlegt, neben der medizinischen Dimension von einem Kinderspital, wäre es nicht angezeigt, wenn ich jetzt auch deiner Geschichte folge, dass man zum Beispiel eine Sozialpädagogin, einen Sozialpädagog würde anstellen. Weißt du, wo weiter Begegnung und Beziehung zu diesen Kindern kann aufnehmen als nur im medizinisch-therapeutischen Kontext. Wäre da ein Ansatz oder eine Denkstruktur jetzt aufgrund von deinem Erleben?
Also das war das Allererste, als ich noch im Gimmick war damals, als ich heim bin vom Spital. Ich bin dann viel zurück, um wieder zu Atem zu kommen, über das Wochenende und in den Ferien. Und etwas vom Ersten, was ich damals am Spital gesagt habe, ist, ihr müsst unbedingt jemanden anstellen, der sich ums Seelenwohl der Kinder kümmert. Unbedingt. Das ist damals noch, das hat da niemand gedacht, oder? Ich habe damals das nicht in erster Linie gesagt, damit Kinder sozialpädagogische Betreuung haben, während sie dort sind. Aber, dass man unbedingt muss Psychologen, Psychologinnen anstellen für den Übertritt, damit Kinder vorbereitet werden und auch die Eltern und auch die Lehrer auf den Übertritt, wenn man plötzlich von der einen in die andere Welt kommt. Und erst später, das ist dann sofort gemacht worden übrigens, weil man gesehen hat, das geht nicht, die meisten Übertritte, die ich damals erleiden musste, haben ja nicht geklappt, oder? Die Kinder sind nachher wieder zurückgekommen ins Kinderspital. Und das haben sie gemerkt, das haben sie sofort eingeführt. Und dann hat man dort natürlich auch gesehen, dass sich die Probleme nicht nur auf den Übertritt beschränken, sondern überhaupt über eine so eine neue stationäre Situation. Und heute ist das voll integriert, das Wissen und das Personal. Aber es ist auch klar, dass durch das alles immer teurer wird und durch das die finanziellen Probleme immer grösser werden. Und es ist einfach im Moment halt sowieso, finde ich, so wie das im Moment abgerechnet wird mit den Spitälern und erst recht mit Langzeitpatienten, ist das absolut, und mit den Heimen ist das absolut absurd. Oder? Das kann nicht kostendeckend sein mit so Fallpauschalen. Ich habe gesehen, als ich im Spital war, jetzt wegen meiner Spätfolgen von der Behinderung quasi, mit meinen Folgebehinderungen, für das gibt es keine Fallpauschalen. Also ich liege eigentlich im Spital und koste praktisch nichts. Aber ich brauche Pflege, weil ich unselbstständig bin, oder?
Mhm.
Aber das ist medizinisch nicht erfassbar. Also es ist völlig absurd.
Ja, erleben wir ja im Zusammenhang mit Betreuung, mit Lebensqualität, mit Entwicklung. Ja. Alex, wir sind am Schluss von unserem Update. Einmal mehr, wahnsinnig spannend. Du hast gesagt, du bist weiterhin lässigen anzutreffen. Wir würden deine Website in unseren Shownotes verlinken. Da können unsere Hörer nachschauen, wo du unterwegs bist, wo man dich antreffen kann, wo man dich in einer Lesung treffen kann. Das werden wir ganz sicher machen. Ich möchte gerne mit dir abschliessen mit deiner Expertise als Filmjournalist. Ich werde immer wieder gefragt, gibt es einen guten Film, der Behinderung gut transportiert? Gibt es einen Film, den du würdest empfehlen würdest? Wo Behinderung oder von mir aus auch Krankheit, unserem Podcast geht mit Leben und mit Behinderung und Krankheit. Welchen Film würdest du für unsere Hörerschaft einfach empfehlen? Den müsst ihr schauen, weil der transportiert das Thema Behinderung, Krankheit unglaublich gut, fesselnd, berührend. Was würde der Alex Overholz uns empfehlen?
Jetzt verwünsche ich mich gerade auf dem falschen Fuß, weil ich habe ja so viele Filme immer gesehen und ganz viele Leute, die mich irgendwie zufällig treffen, fragen einfach, welches ist dein Lieblingsfilm? Welchen Film muss man schauen? Oder welchen Film aus dem aktuellen Kinoprogramm muss ich im Moment schauen? Und da sehe ich immer nur schwarz. Weil einfach, wenn du so viele Filme siehst wie ich, dann musst du dich auf solche Sachen vorbereiten. Also ich müsste, fürs Aktuelle müsste ich schauen, was läuft überhaupt im Moment für Filme. Weil ich habe ja alle gesehen. Also ich weiss gar nicht, welchen, dass ich jetzt, welchen im Moment gerade aktuell läuft. Oder Lieblingsfilm hat man nicht, wenn man so viel gesehen hat. Und der Behindertenfilm, dort müsste ich jetzt wirklich schauen. Da gibt es natürlich lustige Filme, wie «Beste Freunde», da, wie heisst der? Du weißt, welcher?
Ja.
da gibt es lustige, da gibt es ernste, da gibt es einen spanischen Film, aber da weiss ich jetzt den Titel auch gerade wieder nicht mehr, von drei, die aus einem Heim ausbrechen, weil sie ins Bordell wollen. Der hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil dort das Thema auf eine gute Art behandelt wird, von dem Drang, dass du plötzlich in die Pubertät kommst und weißt, kannst nichts damit anfangen, hast du Beziehungsmöglichkeiten nicht, also musst du halt in ein Bordell und dann merkst du, die sind ja gar nicht zugänglich und so weiter. Also es ist ja wieder verbunden mit Witz. Ich finde halt sowieso, der Witz ist für ernste Probleme immer eine gute Möglichkeit, so etwas zu transportieren. Und die wirklich, die Filme, die sich seriös mit dem beschäftigen, das gibt es schon, aber halt Kinofilm sehr, sehr wenige. Im Kurzfilmbereich gibt es ein paar. Dort gibt es ein paar. Darum habe ich ja auch lange das Filmfestival präsidiert.
Look and Roll.
Behinderung im Kurzfilm. Und die Auswahlschauen sind ja dann auch ich auch zum Teil auf St. Gallen gekommen. Und dort gibt es schon ein paar. Aber die Filmtitel sagen einem nichts, oder? Weil kennt man nicht. Das sind so Kurzfilme. Wir müssen vielleicht einmal eine Liste zusammenstellen.
Ja.
Aber den Filmtitel, nachdem du jetzt dich sehnst, kann ich dir nicht sagen. Tut mir leid.
Muss nicht sein. Ich mag mich einfach erinnern, bei all unseren Treffen ist immer wieder der Film, oder wo das Thema aufgekommen ist, immer wieder der Film Rain Man gekommen. Und wir haben den immer wieder diskutiert. Richtig, gell?
Der Film ist konzentriertes Leben und durch das kann man dort eben gute Aussagen machen. Sex auf Art, die einen betroffen macht, Sex auf eine pointierte Art und so weiter. Und darum erreicht er einen ja auch. Es hat Bilder, es hat Sprache, es kann Emotionen umsetzen, es kann Gedanken erreichen. Darum habe ich es ja so schön gehabt, dass ich das Leben lang mich beruflich mit dem Thema befassen durfte.
Wunderbar. Wir schauen, vielleicht bringen wir noch eine Liste an für unsere Shownotes von besten oder guten oder empfehlenswerten Filmen, die das Thema Behinderung und Krankheit mit sich bringen. Alex, danke vielmals, dass du zu Gast gewesen bist, uns updated hast, wie es dir geht, wo du dran bist. Ich bin überzeugt, es wird wieder ein Update mit dir geben. In dem Sinne, danke vielmals, dass du bei uns gewesen bist.
Ich bedanke mich, es war mir grosse Freude und Ehre gewesen.
Danke vielmals und schön, dass ihr uns zugelassen habt, auch das Update mitgenommen habt. Wenn ihr irgendwo Ergänzungen, Fragen habt oder sogar auch kritische Anmerkungen, sehr, sehr gern, schreibt uns doch einfach unter kontrast@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr da seid. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von «Fokus Format».